und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem ganz besonderen Gast. Manche nennen ihn Brad Pitch oder Gallo, andere DJ JNS, manche fälschlicherweise auch DJ Jens, seine Mutter nennt ihn aber wahrscheinlich wirklich Jens, ist schließlich auch sein Name, und andere wiederum nennen ihn one of the best dressed men in German Sneaker Culture. DJ JNS heißt Jens, ist DJ, Head of Marketing bei Overkill in Berlin, Sneaker- und Streetwear-Liebhaber, Musiknerd und Popkultur-Fan. Und allein eine Sache davon wäre schon Grund genug, ihn in diesem Podcast endlich begrüßen zu dürfen, aber sind wir ehrlich, alles zusammen wird dieses Gespräch auf jeden Fall zu einem ganz, ganz großartigen Highlight machen. Jens, welcome to the show.
Wow, das ist meine Introduction. Ich bin gerührt, weiß ich, auf der Kamera kann man es vielleicht sehen, ich werde sogar ein bisschen rot, glaube ich. Ja, vielen Dank, geil, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung, danke für diese super, super nette Einführung. Du hast auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht, weil da sind ein paar Namen aufgetaucht, die ich schon lange, lange nicht mehr gehört habe.
Sehr gut, dazu kommen wir sicherlich später. Wir starten natürlich diesen Podcast immer mit What's on my feet today, und weil ich es immer so ein bisschen Quatsch finde, wenn ein Gast mich irgendwas fragt, starte ich einfach und sage, was ich heute am Fuß getragen habe, und zwar den Nike Air Max One, und zwar im wunderschönen OG Red Colorway. In dem Fall ist es das Anniversary Release. Was soll ich noch zu diesem Schuh eigentlich sagen? Ich liebe den, vor allen Dingen in Kombination dann mit einer kurzen Camouflage-Cargo-Shorts, die ich auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren besitze. Es klingt immer so ein bisschen dämlich, aber es ist schon durchaus auch so ein Hardcore-Punk-Outfit, ne?
Total, also absolut Classic. Also da klingeln bei mir auch die Nostalgie-Glocken total. Ja, genau das Outfit habe ich damals auch gerockt, auf jeden Fall.
Ja, ich wollte direkt Post auch auf Poison Free machen.
Also. Ja, absolut. Hättest du auf jeden Fall Punkte mitgesammelt. Sehr, sehr schön, also top.
Was
ist
bei dir geworden heute?
Bei mir ist es was sehr Aktuelles oder recht Aktuelles. Es ist der Nike J-Force One in Zusammenarbeit mit Jacquemus. Tatsächlich ein Schuh, den ich zuerst, als ich die ersten Bilder gesehen habe und der irgendwie released wurde, okay fand. Mhm. Und dann tatsächlich in Paris auf der Fashion Week, das war noch bevor der gedroppt ist, bei manchen Leuten schon am Fuß gesehen habe und dachte mir so, okay, der ist eigentlich ganz geil. Und ja, dann habe ich mir den auch zugelegt und muss sagen, das ist erstaunlich bequem. Ich
meine, das wäre meine Frage gewesen, weil er sieht ja jetzt nicht so aus, als ob da viel Padding mit bei wäre.
Nee, gar nicht, aber das Leder ist so butterweich. Geil. Es ist also wirklich ein ganz, ganz bequemer Schuh. Auch Sohle und sowas, auch wenn es so eine Low-Profile-Sohle ist, super. Also ich bin extrem begeistert. Was ich bloß festgestellt habe, da weiß ich jetzt nicht, ob es an meinem Gehverhalten liegt oder ob das am Schuh liegt. Ich habe ein Foto von mir gesehen, von hinten, und da rutscht die Hacke, die Ferse ein bisschen nach innen, wie bei so einem Ack-Schuh, weißt du? Wo es auch mal diese ganzen Memes gab, wenn die Fersen nach innen rutschen, und das sah ansatzweise auch so ein bisschen aus. Aber trotzdem.
Tut der Freude keinen Abbruch.
Absolut. Sehr, sehr schöner Schuh.
Sehr gut. Wenn wir das geklärt haben, direkt doch mal ein ganz, ganz weiter Sprung in die Vergangenheit. Du bist in Braunschweig groß geworden.
Und geboren.
Geboren and raised in Braunschweig. Jetzt ist Braunschweig natürlich nicht erst seit Dennis Schröder recht bekannt für Basketball. Und auch bei dir hat es mit Basketball angefangen. Die Liebe zu Sneaker über den Air Jordan. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal jemanden einen Ball in den Korb hast werfen sehen und gedacht hast, ja, schöner Move, aber der Schuh, der ist es?
Also es war sicherlich irgendein Chicago Bulls Spiel, das muss es gewesen sein. Genau an das Spiel, an die Szene kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist dann echt zu lange her. Aber ich kann mich auf jeden Fall an den Moment erinnern, wo ich bei Foot Locker das erste Mal drin war und da den Air Jordan 6 Infrared gesehen habe. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist genau der Schuh, den er getragen hat und dies und das. Und dann kam auch noch eine Prise Hip-Hop mit ins Spiel. Das war bei mir auch noch ganz wichtig. Und da war es vorbei. Da brauchte ich den unbedingt. Ich habe auch selber Basketball gespielt damals, aktiv im Verein.
Auch in dem Schuh dann?
Auch in dem Schuh dann, okay. Ja, natürlich. Also das war ja ein Performance-Schuh damals.
Durchaus, das stimmt.
Das hat mit Lifestyle natürlich auch peripher was zu tun gehabt, aber...
Aber hast du ihn dann trotzdem auch für den Court gekauft und dann aber in der Freizeit getragen oder was so?
Nein, ich habe ihn auch für den Court gekauft, aber das war, glaube ich, eher so ein bisschen vorgeschoben, damit meine Eltern mir den halt auch bezahlen.
Klassiker.
Ja, aber ich habe den natürlich dann auch in der Freizeit getragen, ganz klar. Also es war so auch, ja, der Go-To-Schuh für mich dann. relativ kurz darauf kam dann noch ein Fünfer Jordan, der schwarze, den habe ich dann einem Schulkollegen abgekauft, weil der den halt eben vertickt hat, irgendwie für 80 D-Mark, weiß ich noch. Und dann muss es halt der Air Jordan 6 Carmine sein.
Ah, okay, schöner Schuh.
Sehr schöner Schuh. Ich brauchte natürlich ein zweites Paar fürs Spielen, ist ja klar.
Natürlich.
Ich kann ja das eine Paar nicht durchrocken und kaputt spielen, deswegen, ja. Also war so im Nachhinein betrachtet recht erstaunlich, dass ich das alles bekommen habe, weil die haben ja auch damals, glaube ich, 280 D-Mark gekostet. Mhm. Und ich komme jetzt nicht aus dem Haushalt, wo viel Geld war, also ganz klassische Arbeiterfamilie. Deswegen finde ich es sehr, sehr bemerkenswert, dass ich das durchsetzen konnte, irgendwie, dass ich da meine Eltern irgendwie überreden konnte, die Schuhe zu bekommen.
Wo hat man die dann in Braunschweig gekauft?
Bei Footlocker.
Bei Footlocker?
Ja, ja, genau. Okay. Also zu der Zeit gab es auch nur Footlocker als Sneaker-Shop oder als Laden, wo man Turnschuhe bekommen konnte. Mhm. Das war noch vor Snipes-Zeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab schon Runner's Point zu dem Zeitpunkt, aber die haben ja wirklich Performance-Laufschuhe angeboten.
Jetzt hast du eben noch Hip-Hop erwähnt. Ja. Was war so die erste subkulturelle Liebe?
Die erste subkulturelle Liebe war Metal.
Metal, okay.
Ja, so mit 13 ging das bei mir los. Damals noch war Tele 5 ein reiner Musiksender.
Ja, stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Und da gab es diverse Spartensendungen, auch wirklich gute, keine Ahnung, so zum Thema Indie, New Wave, Gothic gab es dann so eine Sendung. Da gab es aber eben auch Hard and Heavy mit Annette Hopfenmüller, das weiß ich noch. Ja. Und da bin ich irgendwie dran kleben geblieben. Das erste Mal ein Video von Pantera gesehen, Cemetery Gates, das weiß ich auch noch.
Ja, okay, das bleibt doch hängen.
Das bleibt auch das technisch hängen, ja. Heutzutage Pantera leider nicht mehr hörbar. Schwierig. Sehr schwierig. Ja. Aber damals habe ich dann tatsächlich mit dem Kassettenrekorder vom Fernseher gesessen, hat dann so ein Verbindungskabel und habe dann aus der Fernsehsendung Tracks aufgenommen, oder Songs aufgenommen. Und so kam ich zum Metal. Meine allergrößten Helden waren Iron Maiden damals. Das war so, ich hatte da so Flaggen im Zimmer hängen und Poster und habe bis heute auch noch die ganzen Platten, die ich mir damals gekauft habe.
Mich wundert's, dass es nicht die Scorpions sind, weil durch die Nähe zu Hannover hätte das ja auch, oder aber das Hannover-Braunschweig ist auch dann wieder schwierig, oder wie war
ja,
das?
Ja, ne? Also an sich, also ja, ich mache da manchmal ganz gern Scherze drüber, weil es ist halt tatsächlich so, dass zwischen Braunschweig und Hannover.
Das ist wie Köln und Düsseldorf.
Ja,
oder?
Genau, es sind einfach Erzrivalen, nicht nur im Fußball, sondern überall.
Okay.
Mir ist das persönlich scheißegal. Okay. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe Freunde, die in Hannover wohnen oder die aus Hannover kommen. Und I couldn't care less. Also.
Aber Scorpions waren es dann trotzdem nicht?
Nee. Beziehungsweise es gab einen Song von denen, den ich ganz gut fand. Ich weiß nicht, ob es Rock You Like a Hurricane war oder sowas. Aber das war ja eher so Hard Rock.
Ja, das war also im Vergleich zu Iron Maiden ist natürlich schon mal noch ein bisschen was anderes.
Ja, und dann kam es halt auch dann relativ schnell zu sowas wie Metallica, Megadeth, Slayer, sowas halt. Aber dann Anfang der 90er, da war es dann doch Hip-Hop, der mich dann erwischt hat.
Wie soll ich sagen? Irgendwo klingt das immer so unfassbar weit entfernt, wenn man sagt, ich habe so mit Metal angefangen und bin dann zum Hip-Hop gegangen oder vice versa. Aber tendenziell ist das ja eigentlich gar nicht so weit entfernt. Und ich meine jetzt nicht diese ganzen Crossover-Geschichten, die es ja auch gegeben hat, Bodycount und sonstige Sachen.
Judgment Night Soundtrack.
Genau das. Sondern vielmehr, weil es ja doch noch sehr subkulturell war Ende der 90er Jahre.
Genau, das ist es nämlich. Das ist auch das,
was
mich gereizt
hat. Okay.
Ja, ja, genau. Für mich war auch Subkultur von vornherein, auch bei Metal, wo es jetzt inhaltlich vielleicht nicht ganz so deep geht, aber trotzdem war es für mich immer sehr wichtig, nicht nur die Musik zu konsumieren, sondern halt auch diesen ganzen Lifestyle irgendwie zu leben, zu fühlen, zu checken auch einfach. Ich habe auch, glaube ich, relativ früh schon so diese ganzen Style-Codes verstanden. Mhm. Auch genreübergreifend, also subkulturell übergreifend so. Und da war es mir halt schon wichtig, da immer so wirklich so voll reinzugehen und keine halben Sachen zu machen. Bei Metal hat es jetzt zu einer Kutte nicht gereicht, aber whatever. Aber sonst war gerade bei Hip-Hop, wo natürlich Style nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielt und viel, viel wichtiger ist so, da war ich natürlich da voll drin mit Starterjacken und dies und das. Und da kamen nämlich auch die Jordans ins Spiel und so. Und damals hat mich an Hip-Hop auch besonders gereizt, eben das Inhaltliche. Mhm. Das war ja noch weiter entfernt von Bling Bling und keine Ahnung, auf die Kacke hauen und mein AMG und sowas, sondern das war ja tatsächlich auch noch sozialkritisch, politisch viel, viel relevanter. Und das hat mich daran auch sehr gereizt einfach.
Das heißt, ich gehe mal davon aus, wobei ich mutmaße, Eher Ostküste als Westküste?
Ja, tatsächlich. Ja. Aber ja, da erkennt man, dass du dich mit Musik eben auch beschäftigst und auskennst. Weil
ich habe einfach nur ins Blaue geraten, das war Glück.
Ja, aber ich finde schon, dass tendenziell East Coast dann doch irgendwie noch mal ein bisschen bedeutungsschwerer war vielleicht. Mhm. Und meine West Coast ist ja auch natürlich vielleicht oberflächlich gesehen viel mehr so Gangster-Rap und dies und das. Wo wir bei der East Coast dann halt doch deutlich mit so Public Enemy waren meine Oberhelden und die waren ja nun sehr politisch. Das aber auch Native Tongues und sowas, das ist ja auch alles East Coast und das ist ja auch schon, das geht ja in eine andere Richtung inhaltlich einfach.
Durchaus, ja. Deutschrap dann irgendwann auch oder eher weniger?
Nee, eher weniger. Also hat mich noch nie so richtig gereizt. Gab dann halt schon so, ja, keine Ahnung, ich habe noch zu Hause eine 12-Inch von den absoluten Beginnern von, wie keine Ahnung, sowas. Auch so ein bisschen was am Rande mitbekommen. Wir hatten in Braunschweig tatsächlich auch damals eine relativ florierende Hip-Hop-Szene mit State of Departments, Phase 5, Such a Search, die ja dann eher Crossover waren, aber trotzdem auch Braunschweig kommen und eben die Hip-Hop-Roots haben. MC René, ursprünglich aus Braunschweig, Fun Fact, den habe ich damals ein blaues Auge geschlagen.
Oha.
Beim Basketballspielen, okay. beim Kampf um den Ball.
Also hast du gewonnen.
Ja. Ich glaube, ja. aber genau, da gab es halt schon eine recht vitale Hip-Hop-Szene. Und das habe ich natürlich damals auch so ein bisschen mitgenommen. Aber US-Rap hat mich dann doch mehr abgeholt und interessiert.
Mhm. Wann kam Hardcore-Punk ins Spiel?
Das kam tatsächlich dann verhältnismäßig spät. Also eigentlich ist das ja auch eine Subkultur, die Leute relativ früh abholt, in jungen Jahren. Mhm. Bei mir war es dann tatsächlich aber erst so, ja, so um die 20 rum.
Okay.
Als ich dann, also ich war nie wirklich dogmatisch, aber als ich Hip-Hop gehört habe, habe ich halt Hip-Hop gehört.
Ja.
Da kam wenig anderes so auf meinem Plattenteller. Aber ich war dann irgendwann in einem Club in Braunschweig, dem Kraftschuck, den sogenannten, wo bis 12 immer Hip-Hop lief. Und nach 12 lief dann so Alternative Metal Crossover Kram.
Mhm.
Und ich bin halt irgendwann mal bis nach 12 geblieben und habe dann Rage Against the Machine gehört, das erste Mal.
Ah, okay.
Was ja auch irgendwie eine gewisse Schnittstelle ist zwischen Hip-Hop und härterer Gitarrenmusik so. Und da dachte ich mir so, what the fuck ist das denn? Das ist ja mega geil. Und das hat mich wieder zurückgeholt zur härteren Gitarrenmusik. Und von da war es dann ein relativ kurzer Weg zu Hardcore Punk. Vor allen Dingen, weil wir in Salzgitter, was ja bei Braunschweig liegt, einen Club hatten, also so ein Jugendzentrum hatten, wo sehr, sehr viele Hardcore-Bands gespielt haben. Also auch schon sehr früh.
Ja.
Der Forellenhof war das. Und da haben auch von, keine Ahnung, Gorilla Biscuits, Unbroken, die haben da alle gespielt so. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zum Hardcore gekommen bin, war da auch immer noch sehr viel los. Und ich habe dann halt schon sehr früh Bands wie Snapcase, Refuse gesehen. Refuse damals noch im kompletten XXL-Baggy-Skater-Look und sowas. Bevor die dann halt so mit New Noise da irgendwie ein bisschen schicker wurden.
Bisschen adretter.
Ja, genau. Und das hat mich noch mehr abgeholt als Hip-Hop, weil da einfach diese rohe Energie und auch dieser Inhalt und diese Leidenschaft, die war halt spürbar war, das hat mich mega beeindruckt und komplett mitgenommen und abgeholt. Und das hat mich auch am meisten sozialisiert dann
letztendlich. Es ist ein nachvollziehbarer Mix, ehrlicherweise. Wenn du erzählst, dass bei Metal war es erst die Musik, bei Hip-Hop war es der Inhalt, ist Hardcore-Punk eigentlich eine schöne Verbindung. Natürlich kannst du in allen Bereichen mal mehr Entertainment, mal mehr Inhalt haben, keine Frage. Aber Hardcore-Punk hat ja schon eigentlich auch eher eine ziemlich soziale Aufgabe in den Texten, also in den meisten Fällen zumindest.
Ja, absolut.
Und dann dementsprechend aber auch die Energie.
Ja.
Trotzdem, auch da, oder was heißt trotzdem, auch da gab es natürlich Stylecodes und gibt es auch bis heute noch. Also Metal ist sicherlich, wenn wir jetzt mal Wacken ausklammern, als ein riesengroßes Festival, trotzdem wahrscheinlich jetzt Mainstream, ich glaube, es ist ein sehr großer Begriff für die Metal-Kultur. Bei Hardcore-Punk ist es aber eher noch so, dass man sagen kann, das ist durchaus noch eine Subkultur. Und wenn man sich das anschaut, auch da gab es ja so Erkennungsmerkmale, es gab einfach in Anführungsstrichen Outfits, die man hatte, aber auch Schuhe, die man vor allen Dingen im Pit gesehen hat. Kannst du dich noch daran erinnern, was so die Schuhe in der Zeit waren, die dir aufgefallen sind?
Also ich stimme dir erstmal vollkommen zu, du hast absolut recht. Ganz kurz nochmal ein Schwenk zum Metal. Mhm. Ich finde nicht unbedingt, dass Metal Mainstream ist, aber Metal ist extrem beständig. Also
das stimmt,
ist so für mich so eine der beständigsten Subkulturen, oder vielleicht ist es keine Subkultur mehr, aber eine der beständigsten Musikgenres / Kulturen, die es so gibt, weil da sich halt wenig ändert, kann man die natürlich auch irgendwie vorwerfen. Aber ich finde es irgendwie geil, weil die sind sich halt irgendwie treu und die ziehen ihr Ding durch und Metal-Fans von vor 20 Jahren sehen genauso aus wie heute noch.
Die Bands altern auch gut, muss man auch dazu sagen.
Ja, absolut. Und das finde ich schon faszinierend.
Deswegen, ich wollte es nicht zu klein reden, weil, wie gesagt, wenn man sich das Wacken anschaut, also die haben ja, keine Ahnung, schon wieder innerhalb von 23 Minuten die Tickets fürs nächste Jahr ausverkauft.
Ja, gut,
aber klar. Gleichzeitig hat es natürlich nicht so diese Mainstream-Ebene erreicht, wie das bei Hip-Hop der Fall war. Also Hip-Hop ist ja mittlerweile klar. So Mainstream, das ist die größte. Genau. Ja. Und dementsprechend, also so, vielleicht ist es so Hardcore-Punk, dann Metal, dann Hip-Hop so ungefähr.
Ja,
jetzt
ja
mal, wenn wir über die drei.
Genau. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Als ich da angefangen habe, die Musik zu hören, auf Konzerte gegangen bin, da waren sehr viel eher so Dogs, Springerstiefel, sowas halt. Vans natürlich auch ganz viel. Eher in die Richtung, so klassische Sneaker. Habe ich damals so in der 90er, Anfang 2000er noch nicht gesehen. Aber später, klar, dann ist halt Air Max 1 ist für mich ein ganz klassischer Hardcore-Schuh, so der Anfang 2000er, würde ich sagen. Den hat man dann schon häufig gesehen. Das ist auch tatsächlich in der Hardcore-Szene, man kann ja schon fast von der Sneaker-Kultur sprechen. Also das hat sich dann schon sehr stark überschnitten auch da. Also da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, klar. Ansonsten, klar, wenn du so an früher denkst, 80er Jahre und dir so alte Fotos anguckst, so von Youth of Today oder was auch immer, High Tops, Jordans, Dunks vielleicht auch, ganz viel in die Richtung. Ne? Also es ist schon auch schon mal schon schön, wenn man sich so alte Fotos anschaut.
Total. Und genau das finde ich ja auch an dieser Sneaker-Kultur so spannend. Und ich mache das immer an diesem Beispiel fest, aber es ist tatsächlich auch das perfekte Beispiel. Der Air Jordan 1, 85, für Michael Jordan ans Basketballschuh gekommen. Dann gleichzeitig so extrem wichtig auch für eine schwarze Bevölkerung, eben weil Michael Jordan endlich mal wieder eine schwarze Persönlichkeit, die eine nicht nur sportliche Größe erreicht, sondern halt natürlich auch irgendwie popkulturell eine Wichtigkeit bekommen hat. Also wird dieser Schuh dann auch auf der Straße getragen, kommt in diese Hip-Hop Hochphase, die es Ende der 80er, Anfang der 90er gab. Gleichzeitig aber auch Westküste, Metallica und andere Metal-Bands tragen den Schuh. Und dann die komplette Bones Brigade skatet den Schuh auch.
Super,
und du hast irgendwie alles.
Ja, das ist faszinierend, was ein Modell für eine Reichweite haben kann, quasi in verschiedene Kulturen rein, die sonst vielleicht gar nichts miteinander groß zu tun haben. Aber trotzdem ist da, stimmt, der Schuh ja übergreifend überall zu sehen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend auch.
Wenn man heute jemanden mit einem Jordan 1 sieht, dann geht man wahrscheinlich nicht zwangsläufig davon aus, dass der was mit Hip-Hop, mit Metal oder mit Skateboarding oder dann Basketball zu tun hat.
Ja.
Es ist also diese Insignien, die es ja einst gab, sind ja viel stärker zusammengeflossen. Also Globalisierung, Social Media, du kannst heute gucken, innerhalb von 2 Minuten, wer macht was in Kopenhagen, wer macht was in Tokio, wer macht was in Berlin und so weiter. Es ist trotzdem für jemanden, der aus diesen subkulturellen Dingen kommt und damit groß geworden ist, manchmal auch schade, dass man nicht mehr so wirklich erkennen kann, ob jemand vielleicht auf denselben Scheiß steht, wie man das tut?
Nee, nicht mehr. Also klar, anfangs hatte ich auch natürlich solche Gedanken, wo ich mich gefragt habe, ja, ist das jetzt noch real? Und macht das Sinn, dass sich die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so mit Wurzeln beschäftigen? Wo kommt was her mit der Historie? Und dass es halt so sehr sich vermischt und teilweise auch beliebig wird dadurch. Aber letztendlich habe ich mich von so einem Gedanken auch schnell wieder verabschiedet, weil irgendwie ist es einfach eine Entwicklung der Zeit. Und das alles hat eben seine Zeit und eben diese ganz klar voneinander getrennten Subkulturen, die gibt es so in der Form einfach nicht mehr, bis auf ein paar wenige. Wenn ich sowas nochmal sehe, freue ich mich, dass es sowas gibt. Neulich bin ich, aber nicht neulich, schon ein bisschen her, da bin ich, habe ich mal so wieder so ein paar Cosplayer gesehen.
Oh, okay,
das ist für mich jetzt vielleicht keine Subkultur im klassischen Sinne, aber die machen halt so ihr Ding.
Das stimmt.
So wie wir es früher vielleicht gemacht haben in unserem musikalischen Genre. Aber die machen das halt mit ihren Comics, mit ihren Verkleidungen. Und das fand ich total geil irgendwie. Dass es sowas immer noch gibt. So in sich geschlossene Szenen, die so ihre eigenen Codes kennen und die von außen betrachtet. Ich verstehe das nicht mehr. Muss ich auch nicht. Will ich auch gar nicht.
Ja.
Ich wollte ja früher auch nicht verstanden werden von den Älteren. So. Deswegen, das finde ich immer schön, wenn ich sowas noch sehe. Aber letztendlich ist es, wie es ist eine Entwicklung der Zeit und das ist auch okay so. Man weiß halt, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße mit einem Supreme Cap sehe oder mit einem Jordan 1, dann weiß ich halt nicht, was wieder drauf ist. So, ist mir dann aber auch egal. Die Leute, die dann, vielleicht erkennt man Leute an anderen Sachen, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht an einem Bandshirt oder, wobei, das, ach, um ja, Gottes Willen, nee, das ist ja auch nicht mehr.
Das ist
tatsächlich etwas, wo ich mich dann schon, gerade aufgrund meiner Passion zur Musik und, ja, und sowas, schon früher aufgeregt habe, als es losging, dass irgendwelche Rapper dann angefangen haben, irgendwelche Slayer-Metallica-T-Shirts zu tragen, wo ich mir dachte so, yo, come on, bro.
Ja, nenn mal drei Songs,
bitte. Nenn mal bitte drei Songs.
Was sind Nothing Else Matters und diese andere noch.
Ja, was ist denn dein Lieblingsalbum? What? Ist das eine Band? Keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube, als erstes ist mir damals aufgefallen, als das Supreme Morrissey-T-Shirt gedroppt ist. Weil da hat, glaube ich, Hypebeast irgendwie irgendein Reporter da hingeschickt und hat die Leute interviewt, die da in der Schlange waren, ja, und genau solche Fragen gestellt, und keiner wusste, wer die Smith sind, keiner wusste, wer Morrissey überhaupt ist. Da ging es halt einfach nur darum, das T-Shirt zu haben. Und da dachte ich mir so, ja, das ist schon irgendwie bedauerlich. Andererseits, was willst du daran ändern? Also,
das stimmt, und ich kann das aber gerade bei etwas wie mit dem Morrissey-Shirt komplett nachvollziehen, weil gerade auch so Morrissey und Smith sind natürlich auch, also das ist natürlich etwas, was künstlerisch für Leute unfassbar viel bedeutet,
ja,
hat oder, ja, auch bedeutet, ja, und wo auch so dieser Fankult nochmal ein ganz besonderer ist. Und als ich das gesehen habe, fand ich es erstmal sehr nice, weil Supreme als eine meiner Lieblings-Streetwear-Brands und dann Morrissey, wo man heute natürlich auch durchaus nochmal stärker drüber streichen,
ja,
kann, genau, als das natürlich früher auch noch der Fall war, aber erstmal fand ich die Kombination ganz geil und habe mich dann aber auch gefragt, also jetzt nur ein Shirt tragen, weil das Supreme draufsteht und die Person hat dann vielleicht keine Ahnung von Morrissey und Smith, aber mir persönlich hat das voll viel bedeutet oder bedeutet es auch noch viel. Und dann habe ich mich immer wieder an diese Nirvana-Shirts bei H&M erinnert, ne? Als das lizenziert wurde und H&M gesagt hat, let's go, und dann alle mit Nirvana-Shirts rumgerannt sind.
Ja, na klar, das ist... ja, absolut, verstehe ich, was du meinst. Also, das ist
es
sowieso.
Es juckt einem dann schon in den Fingern, tatsächlich.
Ja,
also,
ja,
einfach mal
klar
zu fragen, so, sag mal drei.
Ja, absolut.
Songs.
Absolut. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nämlich auch an Supreme immer zu schätzen gewusst habe, weil die haben es, also ich weiß jetzt so in den letzten 2, 3, 4 Jahren vielleicht nicht mehr so, aber davor, seit ihrer Gründung, immer verstanden, genau die richtigen Artists, Bands, Künstler, Referenzen im Allgemeinen zu picken, wo du gemerkt hast, okay, da sitzen Leute hinter, die haben einfach ein extrem starkes subkulturelles Verständnis.
Definitiv,
popkulturellen Background und so weiter. Das fand ich immer extrem geil. Egal, ob es jetzt vielleicht teilweise wie die Designs gerippt oft waren. Ist ja auch nur Hommage immer gewesen. Und
ist ein schmaler Grat natürlich.
Ist ein schmaler Grat, aber ich finde gerade beim Thema Supreme ist es schon so. Also besonders zu der Zeit, wo Angelo Buck noch da war, Brandon noch da war und sowas halt, ne, da, weil die ja auch eben genau aus der Ecke kommen.
Total.
Und genau das mitbringen.
Man hatte so ein bisschen das Gefühl auch, dass es so ein Maß an Bildungsauftrag auch hat. Und das finde ich wiederum ja auch geil, wenn jetzt jemand ein Supreme, was auch immer man damals alles gesehen hat, bleiben wir beim Morrissey-Thema, ein Supreme-Morrissey-Shirt kauft und sich denkt so, Moment, wer ist denn das eigentlich? Und dann so ein bisschen darüber sich einliest, weil Supreme bietet ja auch die Möglichkeit, also noch heute, wenn sie neue Kollektionen ankündigen, erklären sie, was da passiert.
Ja.
Und wenn man darüber das dann rausfindet und sagt, ah, okay, spannend, weil
ja, absolut,
niemand ist ja mit dem Wissen oder dem Geschmack geboren worden. Man hat sich ja auch da reingearbeitet. Irgendwann mal war man der Junge oder der neue Typ im Pit oder beim Konzert oder
absolut,
in der Schlange von Supreme. Von daher, so haben sich ja Dinge dann auch immer entwickelt. Was ich auch einen interessanten Punkt bei euch finde, denn du arbeitest ja als Head of Marketing bei Overkill und auch ihr legt sehr viel Wert darauf, den Leuten Dinge mit auf den Weg zu geben und Stories zu erklären. Das macht ihr zum einen natürlich mit dem Blog, den ihr habt, zum anderen aber natürlich auch mit, was man heute als Social-Media-Kanäle alles nutzen kann, aber auch natürlich immer wieder mit Events und Partys. Ist es für dich auch ein ganz besonderes Herzensangelegenheit, eben auch bei einer Brand und einem Retailer zu arbeiten, dem das so wichtig ist? Und vor allen Dingen, wo kommt das eigentlich genau her?
Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig, weil ich natürlich so auch dann meine persönlichen und privaten Interessen und auch meinen Erfahrungsschatz vielleicht natürlich perfekt einbringen kann. Gerade wenn es eben auch um Themen geht, wo es einen subkulturellen Hintergrund hat oder von mir so einen popkulturellen, dann kann ich da auf jeden Fall sehr viel dazu beitragen. Und das hat man, glaube ich, bei einigen Aktivierungen, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben, seitdem ich eben bei Overkill bin, auch vielleicht merken können. So.
Vielleicht nochmal kurz als Ergänzung, wann genau hast du bei Overkill angefangen?
Vor 6,5 Jahren, im März 2017, habe ich tatsächlich als Blogschreiber da angefangen.
Ach wirklich?
Ja,
tatsächlich?
Ja,
als Redakteur sozusagen?
Als Redakteur und Social Media Assistent, sage ich mal. Ich habe da eben so Beiträge eingeplant, aber nicht geplant, sondern halt wirklich dann nur so dieses Posten geplant. Und habe wirklich jeden Tag den Blog befüllt, der zu dem Zeitpunkt nämlich zwar schon existierte seit Jahren, aber komplett brach lag. Da ist jahrelang nichts mehr passiert. Und so war mein Einstieg. Ging dann aber relativ schnell in mehr ins Marketing-Thema rein. Und ja, dann der Rest ist halt irgendwie Geschichte, die noch erzählt wird. aber ja, also das liegt, also das ganze Thema, dass wir da sehr viel Storytelling machen, sehr viel erklären und dass uns das auch wichtig ist, liegt, glaube ich, einfach auch viel daran, dass das ganze Team und vor allem das ursprüngliche Team, das ältere Team, was schon lange dabei ist, die kommen alle aus der Szene. Mhm. Und das merkt man halt eben. Das sind alles eben selber Sneaker-Liebhaber, Sammler, Leute, die sich extrem gut auskennen. Das fließt alles rein, egal in welcher Position jetzt die Leute beschäftigt sind. Sei es jetzt von mir zum Versand oder als CEO oder Marketing oder im Store selber. Du hast überall eben Leute, die da auch diesen alten, ja, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber Sneaker-Spirit auch leben so. Mhm. Und das macht sich dann, glaube ich, letztendlich schon bemerkbar. Ich meine, unser Claim ist ja Most Authentic Sneaker Store. Kann man jetzt mal stehen lassen und davon halten, was man will. Aber da ist schon was dran, weil eben genau so diese Leute, die da den Laden am Leben erhalten und halt auch schon seit Ewigkeiten dabei sind, genau das sind. Die sind eben authentisch. Die kommen aus der Szene und das ist schon, denke ich mal, sehr wichtig. Gerade wenn du in so einem Bereich dich bewegst, der sehr spitz ist, wo es halt jetzt auch, wir haben ja halt höchstes Tiering und zu uns kommen ja eben auch Leute, die selber Knowledge haben, die aber auch vielleicht nicht so viel haben und es sich erhoffen, erwarten, was auch immer. Und das, wir sind jetzt ja keine Ahnung, Carshot Sport, wo auch Turnschuhe stehen, wo es halt völlig egal ist, ob es da jetzt eine Geschichte gibt oder nicht. Und deswegen ist es bei uns schon ganz wichtig und es freut mich auch und es macht natürlich dementsprechend auch viel mehr Spaß, da zu arbeiten.
War Overkill die erste oder die einzige Wahl?
Das war die, also was heißt Wahl? Es war gar keine richtige Wahl, es hat sich so ein bisschen so ergeben.
Es kam zu dir.
Ja, schon irgendwie.
Das sind auch die besten Jobs übrigens.
Ja, tatsächlich. Und zwar, als sich das ergeben hat, da habe ich noch mit meinem Kollegen Michael Heiduck, mein 13, zusammen Straßenmodekultur gemacht.
Ach, zu der Zeit war das?
Genau.
Ah, okay.
Und zu der Zeit haben wir auch das Magazin rausgebracht.
Ja.
Jeden Monat. Das war auch eine Heidenarbeit.
Vor allen Dingen auch Print.
Print.
Muss man dazu
ganz
sagen.
Klar.
Es war ein Printmagazin.
Printmagazin, komplett werbefrei.
Ja.
Das war uns ganz, ganz wichtig, damit wir da halt wirklich komplett unvoreingenommen Artikel schreiben können und nicht jetzt irgendwelche Editorials schalten müssen in Häkchen. Das war halt eben unser eigener Anspruch. Zu dem Zeitpunkt gab es dann so Connections zu Overkill, besonders viel auf der Sneakerness Köln. Das müsste dann auch so 2016 gewesen sein, wo Overkill einen Stand hatte. Und wir zusammen mit dem damals noch existierenden Praise Mac auch einen gemeinsamen Stand hatten. Und da, Marc kannte ich sowieso aus der Sneaker-Szene von früher. Da gibt es so ein paar gemeinsame Anekdoten von Campouts bei Soulbox, wo wir dann gemeinsam in der Schlange standen. So.
Und zu welchem Schuh?
Das war damals dem New Balance 1500 NASA Eye.
Ja, ich habe es mir fast gedacht.
Ja.
Weil wenn es eine Campout-Geschichte bei Overkill bei Soulbox zu der Zeit gibt, ist das meist einer der 1500.
Und das ist eine Anekdote, die halt eigentlich, also Marc macht sich da mal ein bisschen nicht lustig drüber, der findet es amüsant, sagen wir mal so. Mir ist das egal, also ist das jetzt, klingt vielleicht nicht nach einem smarten Business-Move von mir, aber zu dem Zeitpunkt, es war gar nicht der NASA Eye. Verzeih. Es ging um es war ein Puma-Schuh, der Puma-Schuh mit diesen Leuchtlaces, ein RS698 oder sowas.
Aber nicht der von innen nach Orange roch.
Nee, das war ein Reebok.
Stimmt, das war ein Reebok.
RS2000 oder sowas.
Ja, stimmt, das recht.
Nee, ich rede vom Puma. Ja, der war grau mit ein bisschen pink und da waren so, du konntest da so Blinke-Laces reinmachen.
Okay.
Dass wenn du gehst, bei Bewegung haben die geblinkt.
Und dafür standet ihr in der Schlange?
Dafür standen wir in der Schlange und frag mich nicht warum, aber ich wollte den Schuh damals haben. Und Hikmet, schlau wie er ist, hat damals gesagt, ey, wer den Schuh kauft, hat auch das Anrecht darauf, all meine alten Kollabos zu kaufen. NASA Eye, alte Ande Toothpaste.
Smart.
Das war schon smart, weil er schon, glaube ich, gerochen hat, dass der Schuh jetzt nicht den gleichen Stellenwert hat wie so ein Toothpaste $1,500 oder sowas. Oder ja. Purple Devil. Und ich hatte damals auch nur Budget für den Puma-Schuh und konnte mir leider dann keinen von den anderen leisten. Und Marc hat aber dann nach Leuten gesucht, die ihm vielleicht, also dann noch ein, zwei, drei, vier andere mitbringen. Und ich meinte so, ja,
der
kann
Fuchs.
Ich so, ja, kann ich machen. Ich wollte mir eh nur den Puma kaufen. Und das findet Marc bis heute extrem amüsant, dass ich diese Gurke kaufen wollte und er darüber halt eben an noch einen weiteren New Balance gekommen ist.
Was Marc aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt war, dass sich dadurch eine wunderbare Connection ergeben hat und du jetzt jeden Monat von ihm Geld zurückbekommst.
Richtig, richtig. Wobei, ich glaube, ich habe damals sogar noch einen kleinen Obolus dafür bekommen.
Ah, okay.
Hätte man noch irgendwie einen Zehner extra gegeben oder sowas. Na, weiß ich nicht mehr. Aber es ist schon eine ganz lustige Geschichte auf jeden Fall, mit der er mich manchmal so ein bisschen aufzieht.
Und
aber
dann habt ihr euch in Köln auf der Sneakerness nicht wieder getroffen, aber die Connection
war halt schon da, damals ja auch sowieso über Sneaker-TV-Forum und sowas, gab es ja eh immer.
Shoutout Sneaker-TV-Forum.
Genau, Shoutout an den Langen auch. Ja. Gab es zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, zwar nicht mehr, aber man hatte trotzdem, man kannte sich. Und dann ist Micha mit Marc da irgendwie ins Gespräch gekommen, dann ging es auch so ein bisschen darum, das Magazin vielleicht bei Overkill zu vertreiben. Und in diesen Gesprächen kam dann so ein bisschen raus, dass so ein paar Jobs halt zur Debatte standen, so ein paar offene. Und dann war so die Überlegung, naja, gut, dann wir könnten da ja bei euch anfangen. Jens kann schreiben, vielleicht kann er einen Blog machen, ich mach dies und das. Und so sind wir da ins Gespräch gekommen. Und letztendlich hieß es, ja, lass uns nochmal treffen, nochmal genau drüber sprechen, so vorstellungsgesprächmäßig. Und dann ist es dazu gekommen. Dann hieß es, ja, machen wir. Und dann dachte ich mir so, okay, machen wir. Und hab mich natürlich dann erstmal mit der Entscheidung so ein bisschen hin und her gewälzt, weil das auch das erste Mal war, dass ich Braunschweig verlassen habe.
Okay.
Und aber ja, meine ganzen Freunde und Kumpels aus der Heimat haben dann auch gesagt, naja, endlich gehst du nach Berlin. So.
Da gehörst du hin, mein Sohn.
Da gehörst du hin, ja. Und ich bereue es auch bis heute nicht. Ne? Ja. Das war schon die goldrichtige Entscheidung. Aber ja, es ist halt, hat sich eben irgendwie ergeben.
Und um die Seite der Geschichte noch weiter zu erzählen, Micha macht ja heute das Gate.
Genau.
Was ja auch in Kombination mit Overkill stattfindet,
genau.
Aber eben halt auch nochmal das Alleinstellungsmerkmal auch im Laden selbst hat, auch nochmal eine etwas andere Ausrichtung. Korrigier mich, falls ich falsch liege, aber das war auch schon der Ansatzpunkt zu sagen, bei Overkill funktionieren die Brands vielleicht nicht so, wie sie funktionieren sollten. Wir machen lieber einen extra Laden auf, um dem Ganzen nochmal eine andere Ausrichtung zu geben. So habe ich es zumindest immer wahrgenommen.
Also es ging nicht um Brands, die nicht funktioniert haben.
Nein, ich meine im Sinne von, die vielleicht bei Overkill so nicht funktioniert hätten.
Ja,
weil Overkill ja schon ein sehr klares Standing hat. Mhm. Wenn du zu Overkill gehst, weißt du, ey, das ist Kreuzberg, das ist Graffiti, ich krieg da meine Sneaker, ich krieg da aber auch meine guten Brands, aber es ist sehr Streetwear-lastig. Absolut. Und Gate hat ja dann schon auch mal so ein bisschen, ich will nicht High-End Luxury Fashion in den Mund nehmen.
Ja, geht aber teilweise schon in die Richtung.
Es ist das, was heißt genau. Nur bei IT als New Luxury bezeichnet.
Ja, absolut. Ja, genau. Und auch darüber hinaus, also sind ja auch schon Brands wie Kenzo, Vetements und sowas haben wir auch als dann schon am Start. Also es geht ja schon in die High Luxury oder die Luxury-Richtung. Aber es ist weniger vielleicht Brands, die wir nicht bei Overkill verkauft hätten. Es sind auch viele Brands, die wir über Overkill gar nicht bekommen hätten.
Mhm.
Weil gerade in dem Bereich die Brands auch sehr, sehr picky sind.
Ja, das stimmt.
Wo sie halt stattfinden und wo sie verkauft werden. Und deswegen war es halt einfach wichtig, da einen komplett neuen Retail-Space zu erschaffen, mit einer ganz anderen Ausrichtung, mit einem auch ganz anderen visuellen Output und wo halt diese Brands halt einfach besser reinpassen.
Mhm.
Und am Anfang war es natürlich dann, also ich weiß es nur aus zweiter Hand, weil ich damit ja nicht direkt zu tun habe, aber war es natürlich auch sehr viel Klinkenputzen, diese Brands zu bekommen. Sehr anstrengend. Erst wenn du die einen hast, dann kannst du mit der einen bei der anderen so ein bisschen
Habt ihr auch Bock?
Aber ja. Das war dann sehr viel natürlich auch Konversation und Verhandlung. Aber letztendlich ist es halt schon krass, wie jetzt in den, ich glaube, 3 Jahren inzwischen oder sogar über 3 Jahren sich das Brandportfolio erweitert und verbessert hat. Also das ist schon sehr erstaunlich.
Sehr beachtlich auf jeden Fall.
Aber es gibt natürlich auch andere Brands, wie zum Beispiel Stone Island, die wir lange bei Overkill hatten, die aber selber das nur mit so einem halb zugedrückten Auge akzeptiert haben, die eigentlich auch eher in so einem Luxury- oder High-Fashion-Segment stattfinden wollten, für die war es natürlich dann auch gut zu wissen, dass es dann irgendwann Geld geben wird, wo sie dann helfen. Ne? Also das ist so von beiden etwas so.
Nicht nur das finde ich ehrlicherweise beachtlich, sondern auch, dass ihr es schafft, auf der Köpenicker Straße so viele Ladengeschäfte nebeneinander zu kriegen. Wie zur Hölle funktioniert denn das? Weil da gibt es ja nämlich auch noch den Overkill Women's Store.
Genau, genau. Den haben wir jetzt ja schon seit 7 Jahren inzwischen. Das war mal ein alter Späti. Und,
echt, da war ein Späti
auch? Ja, also kenne ich auch nicht mehr.
Die Späti-Dichte in Kreuzberg ist eh krass.
Genau, ja, den kenne ich auch nicht mehr, ja. Aber ich weiß es aus Erzählung, dass es mal ein Späti war und dann, keine Ahnung, ist er dicht gemacht worden und stand er halt eben frei und zur Verfügung und dann ist der Laden eben angemietet worden und umgebaut worden. Und hinten auf dem Innenhof, beide Remisen, die hier sind, die haben wir auch schon lange angemietet gehabt. Wir haben bloß am Anfang, haben wir das ja immer ganz gern genutzt für irgendwelche Pop-Ups, für Release-Events, keine Ahnung was. Was auch immer sehr cool war, was jetzt teilweise auch ein bisschen fehlt, dadurch, dass Geld da drin ist, aber natürlich ist mit Geld da einfach noch was viel Besseres entstanden, als jetzt irgendwie zweimal im halben Jahr ein Pop-Up zu machen. So.
Fehlen die Pop-Ups und Events? Also klar, die Corona-Zeit müssen wir eh ausklammern, da war für niemanden irgendwas möglich, aber es ist ja doch schon auch generell ein bisschen weniger geworden. Und ihr wart eigentlich ja auch immer die, auf die man sich immer verlassen konnte. Es wird zu dem Release ein Event bei Overkill geben, irgendwas werden die sich schon überlegen.
Ja.
Let's go.
Stimmt, also klar, vor Corona hatten wir da schon mehr, als wir es jetzt haben. Wir haben nach Covid jetzt probiert, natürlich dann wieder ein bisschen aufzuholen, wieder ein bisschen mehr zu machen. Haben ja dann auch besonders mit Nike haben wir dann relativ häufig immer zum Air Max Day ja auch versucht, was zu machen. Das eine Mal ist auch mit Soulbox zusammen, zum Beispiel ein Bierpinsel. Viel in Off-Locations tatsächlich, eher weniger am Laden. Mhm. Jetzt, vorletzte Woche hatten wir ja dann mit Adidas und dem Collective Pack mit Ernie und Sneaker Queen und sowas. Habt ihr ja auch, wart ihr auch vor Ort. Haben wir ja wieder was Schönes in-Store gemacht.
Und das war schön.
Ja, ich war leider nicht da. Also leider eingeschränkt, weil ich im Urlaub war, was auch schön war.
Das glaube ich.
Ja, aber ich wäre natürlich gern da gewesen.
Weil vorhin warst du im Urlaub?
Ich war in Frankreich.
Ich glaube, das ist immer schön da, ne?
Ja, es war super. Es war in Burgund, irgendwo auf einem kleinen Dorf, wo nichts los war. Komplette Entspannung, das war richtig gut.
Sehr nice. Aber ich werde das auch schon mal verpassen.
Ja, schon. Aber ich wäre natürlich trotzdem gerne da gewesen, weil Ernie einfach ein Freund von mir ist, ein Langjähriger. Der kommt ja auch aus Braunschweig. Wir gehören ja zum gleichen Braunschweiger Sneaker-Stammtisch. Und ich habe mich natürlich auch sehr, sehr viel gefreut, als ich das erste Mal von ihm davon erfahren habe, was auch schon ein bisschen länger her ist, dass er da eben seinen eigenen Schuh bekommt oder die als Collective ihren eigenen Schuh bekommen. Deswegen hätte ich natürlich gerne Support und wäre gerne da gewesen. Aber ja, nein. Es ist, wie es ist.
Aber ihr habt es halt mit dem Laden supportet. Ne?
Genau, genau.
Also dort wurden ja der Rivalry und der Conductor wurden ja dann einen Tag vor offiziellem Release dann schon verkauft. Sneaker Queen, Tommy Trigger und Ernie waren da. Die Fine New York war leider nicht da, aber ich glaube, der Weg zwischen New York und Berlin ist natürlich dann auch schon mal noch mal ein bisschen was anderes.
Ja, absolut.
Als eben um die Ecke für Sneaker Queen und für Ernie oder halt für Tommy kurz aus Amsterdam, beziehungsweise Utrecht. Ja. Aber da halt eben das Event drumherum und auch ich habe gedacht, boah geil, endlich mal wieder Leute treffen. Ne?
Ja,
also
ja,
endlich mal wieder zu einem Sneaker-Release gehen und halt abhängen.
Absolut.
Quatschen, connecten.
Aber
das, was halt immer so viel Spaß gemacht
genau,
hat.
Genau, aber da sind wir jetzt auf jeden Fall auch wieder dabei, das ein bisschen aufzustocken. Ich meine, wir haben jetzt auch zur Fashion Week in Berlin mit Pleasures und Eastpak das Event gemacht, zum starken August zum Beispiel. Also, und das sind natürlich auch die Sachen, die halt besonders Spaß machen.
Aber hat sich gewundert, dass ihr mehr oder weniger die Einzigen wart? Ich glaube, Soto hat noch eine Aktivierung gemacht, aber ansonsten gab es während der sogenannten Fashion Week in Berlin gar nichts.
Ja, es gab ja noch die Sieg Party, die offizielle.
Nee, aber ich meine jetzt halt, ne, dass Stores etwas machen
Stores, oder
dass Brands auf was Bock haben, jetzt nicht zwangsläufig im Rahmen von den Trade Shows oder Runways.
Ich fürchte tatsächlich, dass die Brands die Berliner Fashion Week schon so ein bisschen abgeschrieben haben.
Das sehe ich auch so, ja.
So, sicherlich auch aus Gründen, klar. Mhm. Kann man auch, glaube ich, lange drüber sprechen und wahrscheinlich würde es eine komplette Folge ausfüllen können, was das für und wieder von der Berliner Fashion Week ist und wo das Potenzial vielleicht liegt oder auch nicht. Aber ich denke, das ist der Grund, dass da einfach so ein bisschen sich gedacht wird, so, ja, warum?
Wir waren doch schon in Paris.
Wir waren schon in Paris und du warst ja selber da. Da passiert einfach alles.
Also Wirklich, ich
ist krass.
Ich lag abends im Bett, war todesmüde, habe keine Ahnung, wie viel zehntausende Schritte gelaufen, weiß nicht, wie viel ich gesehen habe und gehe auf Instagram und sehe, was ich trotzdem noch verpasse.
Genau.
Dass da wieder was ist und dort irgendwas ist und so. Und ich sag dir mein ganz Kalender. Ehrlich, es war auch echt anstrengend und in manchen Momenten dachte ich auch so, boah, ey, jetzt noch was verpassen, kotzt mich irgendwie auch an. FOMO ja. war auf jeden Fall hart und das, obwohl ich in der Stadt drin war. Aber auf der anderen Seite, was da alles zusammengekommen ist, war Wahnsinn.
War schon Wahnsinn, krass. Ja. Wie hat mein Kalender, der sah aus, der war so vollgepackt und dachte ich mir so, okay, das sind jetzt 5 Sachen gleichzeitig. Wie soll ich das machen?
Also, genau das.
So teilweise, ja, musstest dich einfach für 1 entscheiden und 4 auslassen, was, wie du schon sagst, teilweise auch ärgerlich war und schade. Aber klar, dass dann die Brands sagen, okay, ey, wenn in Paris alles passiert, dann finden auch wir dort statt und nicht in Berlin, wo, ja, das halt alles so ein bisschen. Ich meine, ich bin ja froh und hoffe, dass das halt in Zukunft weiter so sein wird, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben, dass die beiden Fashion Weeks nicht parallel liegen.
Stimmt, oder sich das war vorher auch noch
zur Hälfte Fall. Überschneiden. Mhm. Das war ja davor immer der Fall. Jetzt war es ja das erste Mal seit Jahren, dass es wieder unabhängig voneinander war, in verschiedenen Wochen. Was hoffentlich ja so ein bisschen mal wieder Aufwind bringen könnte.
Ich würde es dem Team der Sieg auf jeden Fall gönnen,
ich
wenn
auch.
Das weitergeht. Aber ansonsten bleibe ich dabei, Berlin braucht keine Fashion Week.
Ja. Shoutout an das Team von der Sieg, weil ich liebe die und wir arbeiten immer sehr, sehr gerne mit denen zusammen. Und auch hier, meine Daumen sind gedrückt und ich hoffe so sehr, dass sie da wieder. Ich muss auch sagen, dass dieses Mal im Sommer die Sieg deutlich besser war als jetzt im Januar. Im Januar war ich gar nicht da war ich komplett in Paris. Aber als letztes Jahr im Sommer, weil die Location wieder eine bessere ist.
Ja, auf jeden Fall. Das definitiv.
Das
am Gleisdreieckpark. Gleisdreieckpark.
Und so ein Upgrade.
Statt oben am, wie heißt es gleich?
Messegelände.
Am Messe, genau. Das klassische Messegelände.
So ein Upgrade ist einfach, das hat wieder nach einer schönen Messe ausgesehen. Das war, ist ein cooles Gebäude, ist eine coole Halle. Das sah wieder toll aus und hat wieder so Flair gehabt. Ich hoffe, dass es halt so ein paar Brands sich zu Herz nehmen, die das jetzt vielleicht auch gesehen haben, weil sie selber dort waren oder auf Insta oder wo auch immer, dass die da jetzt dann in Zukunft auch wieder aufstellen werden. Mhm. Weil das hat man schon gemerkt, dass so ein paar große Player gefehlt haben. Ne? Aber trotzdem, also da sehe ich schon Potenzial. Müssen jetzt alle anderen auch sehen und dann kann das wieder gut werden. Aber ich gebe dir recht, so reine Fashion Week in Berlin ist die Frage, was muss passieren, damit das geil wird wieder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Aber ich glaube, da sind wir die Falschen, um da.
Doch, wir machen da nochmal eine Episode raus.
Ja, wahrscheinlich, ja.
6 Jahre Overkill. Wenn du zurückblickst, und ich weiß, es wird jetzt eine echt schwierige Frage, aber welche Collab, die ihr auf die Beine gestellt habt, hat dir bisher am besten gefallen? Oder, um es ein bisschen einfacher zu gestalten, diese Frage, an welche kannst du dich noch am stärksten erinnern, wo du gedacht hast, wow, das waren krasse Momente oder diese Aktivierung drumherum oder auch die Arbeit, die wir vorher reingesteckt haben.
Reden wir jetzt von den Collabs, die in der Zeit entstanden sind, als ich da war?
Kannst auch gerne weitergreifen, aber die letzten 6 Jahre, wo du aktiv mitgearbeitet hast, da sind bestimmt ein paar Insights, die ich dir da gerne mal rauskitzeln will.
Also ja, ich würde auch gerne auf die letzten 6 Jahre, glaube ich, eingehen, weil ich da ja teilweise aktiv selber dran beteiligt war. Aber da muss ich mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren. Eine sehr, sehr schöne Collab fand ich, den Reebok Club C 1985. Mhm. Berlin 1985. Mhm. Der so eine Hommage an die DDR im Jahr 1985 ist. Weil da einfach, das ist jetzt vielleicht nicht der aller spektakulärste Schuh an sich, aber das Modell an sich ist ein Club C, ist ein Klassiker, ist ein ganz solides Ding. Aber das ganze Package, das ganze Drumherum, das Design von dem Schuh selber mit diesem Innenfutter, was an alte Tapeten aus der DDR angelehnt ist, dann die Verpackung, das Einkaufsnetz dabei.
Das komplette Drumherum.
Das komplette Drumherum, das auch das Apparel dazu. Das ist alles so super liebevoll gestaltet. Das fand ich, glaube ich, so insgesamt ist einer meiner Highlights, wenn es jetzt wirklich um das Produkt an sich geht. Natürlich gibt es so ein paar andere Sachen, die jetzt vielleicht auch, ich sag mal, rein wirtschaftlich vielleicht nicht die allerkrassesten waren, wo ich aber persönlich sehr viel Spaß mit hatte. Das ist zum Beispiel das Puma Ocean Drive Pack, weil ich halt für die Produktion nach Miami geflogen bin, mit einem kleinen Team von uns, und wir es da vor Ort gedreht haben. Und das ist natürlich... Das
ist immer was ganz Besonderes.
Das ist immer was ganz Besonderes. Naja. Das ist so immer die Kirsche, der Zucker auf der Kirsche, auf der Sahnehaube bei dem Job, dass man halt eben da irgendwie solche Sachen erleben darf. Das ist schon wirklich faszinierend. Und das war, wir waren ein Wochenende da, irgendwie 3 Tage, glaube ich, oder 4. Ich meine, ich bin kein Autotyp. Ich lege auf Autos nicht so viel Wert, aber da so ein Lambo zu fahren in Miami war schon irgendwie auch geil, muss ich sagen. Ne? Also
kann man schon mal machen. Das sind so Dinge, die nimmt man dann in seinem Job gerne mal mit.
Ich hatte, da ich da verantwortlich für war, habe ich den gemietet und musste den natürlich auch abholen und zurückbringen und zwischendurch fahren von A nach B. Es gibt Schlimmeres, ja, tatsächlich.
das stimmt.
Ja, aber auch so halt überhaupt durch den Job irgendwie so viel reisen zu können, das ist schon auch echt geil. Aber das war, was jetzt so die Experience in der Produktion betrifft, war das schon eins meiner Highlights. Und ich finde auch das Ergebnis, das Video, was dabei entstanden ist, fand ich auch ziemlich geil. Ansonsten war auch tatsächlich unser New Balance Pack, das letzte, was wir gemacht haben, das City of Values Pack, weil da einfach eine geile Party mit zusammenhängt, schön in der Else aufgelegt mit DJ Hell, also
kann man auch mal machen,
auch
ne?
Geil, also das sind natürlich auch noch so andere Erfahrungen, die man da so sammeln kann, dass dann halt eben ein schönes Release-Event damit verknüpft ist, was viele Erinnerungen dann mit sich bringt. Das ist auf jeden Fall auch ein tolles Pack gewesen. Ansonsten, keine Ahnung, vieles. Also es ist nichts dabei gewesen von den Collabs in meiner aktiven Zeit, wo ich sage, da muss ich jetzt durch. Das ist jetzt irgendwas, was ich abarbeiten muss. Hm. Da war immer auf jeden Fall Freude dabei. Das war immer cool.
Wie schwierig war es damals, das ZX-Pack so zu bauen, dass es noch diesen extra dritten Schuh gibt und man untereinander traden musste, zwangsläufig, um das
ja, zu das war.
Wie schwierig war es bei Adidas durchzukriegen?
Das war gar nicht so schwierig.
Also, nein?
Nee.
Haben sie direkt abgenickt. Gute Idee. Wir machen 3 Paar in einem drei Schuhe.
Es war natürlich eine Herausforderung, ja. Weil das Sonderanfertigung ist und überhaupt ein Sonderrelease so gesehen.
Ja.
Aber die waren da auf jeden Fall offen für, ja. Das war relativ easy, also einfacher, als man sich das vielleicht bei so einer kompliziert wirkenden Geschichte vorstellen mag.
Das habe ich tatsächlich nämlich gedacht, ne? Also wie du schon sagst, das ist nicht nur ein Sonderrelease, sondern auch eine Sonderanfertigung und natürlich mit dieser Idee, weil am Ende des Tages möchte natürlich auch eine Brand, dass das, was man verkauft, auch getragen wird und nicht irgendwo in einem Schrank steht, also Sammlung hin oder her, aber dann so ein Schuh, den man ja nicht ohne den anderen anziehen kann, ja, aber den anderen hat man erstmal gar nicht. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Auf der anderen Seite, ihr hattet hier Aufmerksamkeit auf eurer Seite.
Genau, und es hat auch vorhin funktioniert. Die Leute haben halt tatsächlich angefangen zu tauschen und dann eben das andere passende, den linken oder den rechten Schuh gesucht. Und das war schon, ging schon auf, das Thema. Und gerade eben halt natürlich bei den Sammlern in der Sparte, Adidas, ZX, EQT, dies, das, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Bereitschaft und ganz andere Passion dabei bei solchen Sachen. Die wissen sowas natürlich noch viel mehr zu schätzen.
Mhm. Würde Overkill an einem anderen Standort als Kreuzberg innerhalb Berlins funktionieren?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der Standort Kreuzberg ist schon sehr wichtig für Overkill, allein aufgrund der DNA und des ganzen Graffiti-Backgrounds auch. Es ist natürlich so ein bisschen rougher, so rough wie ein Kreuzberg jetzt in 2023 sein kann. Aber ja, das ist schon stark damit verknüpft. Also eine Zeit lang haben wir ja auch immer dazu geschrieben Berlin-Kreuzberg. Natürlich sind wir auch, was jetzt Kundenstamm betrifft und sowas, sind wir natürlich international. Also wir verschippen international, wir haben Bestellungen aus der ganzen Welt. Aber letztendlich, so als Standort ist das schon, glaube ich, relativ wichtig, weil ja, dass so einfach diese Urbanität da schon ein großer Teil von uns auch ist. So, ja, doch, denke schon. Es würde sicherlich auch in anderen Stadtteilen irgendwie funktionieren, aber nicht so. Also ich glaube, es gehört schon zusammen.
Ja. Abseits eines Stadtteils seid ihr in eine andere Stadt gegangen, und zwar nach Köln. Wie sehen denn die Expansionspläne ansonsten aus? Gibt es noch andere Städte, die euch reizen? Vielleicht auch gar nicht unbedingt in Deutschland, sondern vielleicht auch eher in Europa?
Aktuell erstmal nicht. Also grundsätzlich ausgeschlossen ist da erstmal gar nichts. Aber Köln hat sich einfach aus mehreren Gründen angeboten. Zum einen war da eben die Ladenfläche vakant. Standard war der vorher drin und dass wir haben den Laden eben auch angeboten bekommen tatsächlich und haben da auch relativ schnell zugesagt. Das war relativ schnell.
Standard war da auch gar nicht so lange drin, ne?
Nein, nee, ich glaube ein Jahr vielleicht, anderthalb, zwei. Ja. Ich weiß gar nicht, viel länger kann es nicht gewesen sein. Ich kenne den Laden ja noch, als er noch Made-In war.
Stimmt.
Ein guter Skate-Shop gewesen. Der hat auch SB Account gehabt damals. Da war schon gut, aber hat man natürlich nicht mehr wiedererkannt. Das war ja also zu Standardzeiten auch schon komplett anders. Und wir haben den dann ja auch nochmal komplett entkernt und neu gemacht. Aber das ist ein Faktor, dass uns das quasi auch angeboten wurde. Und der andere ist, dass wir einfach zu Köln und zur Kölner Sneaker-Szene einfach eine sehr, sehr große Verbindung haben.
Mhm.
Die ist ja sowieso erstmal relativ groß und auch da sehr vital und da passiert einfach auch schon immer sehr viel. Und da gibt's halt eben auch Leute, mit denen wir persönlich schon lange befreundet sind. Besonders eben auch Sascha, Shoutout an der Stelle, der da jetzt unser Store-Manager ist und der ein langjähriger Freund von Marc und von Overkill ist. Und der halt auch tatsächlich, nicht nur, weil er irgendwie, keine Ahnung, jahrzehntelange Erfahrung bei Footlocker mitbringt oder aus Footlocker mitbringt, aber auch einfach zu 100% Overkill versteht und ganz genau weiß, wie Overkill tickt, was uns ausmacht und
was es braucht auch.
Was es braucht, genau. Mhm. Das macht die wirklich zur perfekten Besetzung in dem Laden, was es uns dann auch relativ leicht gemacht hat, diese Entscheidung zu treffen. Weil wir haben ihn dann natürlich dann auch relativ frühzeitig kontaktiert und er war dann sofort down. Hat natürlich dann erstmal gedauert, weil der Umbau sehr lange gedauert hat. Es hat sich da verzögert, sehr vieles, wie es bei Bauarbeiten nun mal so ist auch.
Meistens.
Wir hatten auch dann so unglaublich viele so Sonderanfertigungen mit Marmor aus Italien, der hier in Berlin erstmal vom Steinmetzler irgendwie bearbeitet wurde und ausgehöhlt und hingebracht und dies und das ist. Dann hat die Statik nicht gestimmt. Naja, wie das halt immer so auf dem Bau ist. Aber letztendlich ist das die für uns, also hättest du mich vorher gefragt, in welche andere deutsche Stadt würdest du gehen, hätte ich auf jeden Fall immer Köln gesagt, weil in Köln gab es dann zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr. Akribik gab es natürlich noch, aber war ja schon ein bisschen anderes Segment, eher so Techwear, Outdoor-lastig, sag ich mal. The Good Will Out gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
Ja, stimmt.
Und deswegen war da eine Lücke. Klar, natürlich die Ketten, Snipes, Footlocker, Pipapo, die gab es natürlich, aber was jetzt so wirklich Core-Sneakerhead-Shops betrifft, war da halt so ein blinder Fleck auf einmal. Und alle anderen Städte, München gibt's BSDN, Frankfurt, /Fulda 43,5, dann Asphaltgold. Hamburg ist auch schon belegt mit A-Like und so weiter. Köln war tatsächlich eine Stadt, wo ich dann sofort gesagt hätte, da muss man hin. Dazu kommt, dass da auch einfach ein enorm großes Einzugsgebiet ist. Ich meine, das ganze Ruhrgebiet hast du da. Du hast die Niederlande. Da kommt vieles zusammen. Und eben eine gute und sehr sympathische Sneaker-Szene. So, und das sind alles Faktoren, bei denen ich sage, Köln war einfach eine logische Entscheidung, auch das zu machen.
Klingt fast wie ein No-Brainer.
Ja, absolut, absolut. Das war aber auf jeden Fall erstmal auch ein sehr großer Aufwand, sehr großer Umbau, natürlich auch mit sehr viel Kosten verbunden. Weswegen wir jetzt erstmal keine weiteren Expansionspläne haben.
Mhm.
Bei uns steht jetzt theoretisch als nächstes erstmal eine Auffrischung von unserem Main-Store hier in Berlin an.
Ah, okay, was habt ihr vor?
Noch nichts Konkretes, aber der müsste halt einfach mal renoviert werden.
Muss man einmal durchwischen.
Da muss man mal durchwischen, mal vielleicht hier und da neue Farbe an die Wand. Nee, auf jeden Fall mal ein kleines Upgrade kann der Laden schon vertragen. Der ist ja jetzt so in der Form, gibt's den ja jetzt schon seit, keine Ahnung, über 10 Jahre auf jeden Fall.
Mhm.
15 Jahre, glaube ich, weiß ich gar nicht genau.
Echt? Inklusive des oberen Parts auch schon?
Obere Part ist, glaube ich, von 2008, 2009.
Ja, auch echt doch schon so lange.
Ich weiß es nicht. Ich will nicht lügen. Also ich bin jetzt, habe da nicht die Zahlen gewälzt, aber gibt es auf jeden Fall schon relativ lange.
Ja, okay. So.
Und wenn es 2012 ist, ist es trotzdem.
Sind es auch schon über 10
genau.
Jahre.
Genau. Ja. Das hat auch alles seinen Charme und ich glaube, die Leute mögen es auch für das, was es ist. Aber wenn jetzt mal alle 4 Läden nebeneinander packst, Main Store, Women's Store, Gate und Köln, dann fällt der Main Store schon ganz schön ab, so im Vergleich, optisch.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und ja, es ist einfach Zeit, dass man da jetzt mal ein bisschen was rein. Wir haben da jetzt keine Ultra-Eile mit, aber das wäre eher so das nächste größte Projekt. Weil zwischendurch hatten wir ja auch noch Anfang des Jahres unseren neuen Webshop gelauncht. Das war ja das große Projekt nach dem Köln-Store. Und das hat auch lange gedauert und auch sehr viel Geld gefressen. Deswegen ist jetzt erstmal Expansion noch kein Thema. Kann natürlich immer noch mal passieren. Wie gesagt, ausgeschlossen ist hier gar nichts. Aber die Faktoren, die wir jetzt mit Köln hatten, die uns da das so leicht gemacht haben, die wollen wir natürlich woanders auch haben. Sprich, wir brauchen da auch ein vernünftiges Team, dem wir vertrauen können, wo wir wissen, die wissen ganz genau, was wir denken, fühlen und wollen. Und das musst du erstmal finden. Ja, das hatten wir da in Köln einfach schon. Ja. Und gerade im Ausland wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. Ist eine große Herausforderung. Ich bewundere jeden Retailer, der diesen Schritt wagt, im Ausland einen Shop aufzumachen, weil da einfach immer, es ist immer ein bisschen Sprachbarriere, auch wenn du mit dem Englischen gut halt zurechtkommen kannst, aber trotzdem, du kennst die lokalen Gepflogenheiten nicht immer zu 100%. Dann natürlich, keine Ahnung, alles andere, was so organisatorisch drumherum passiert, das ist schon ein sehr, sehr großer Aufwand. Also habe ich immer sehr viel Respekt vor, wenn das Leute machen.
Wenn du so einen Store picken müsstest, der dir extrem gut zusagt, zum einen halt vom Aussehen her, vom Ambiente, von der Aufmachung, vielleicht aber auch von den Dingen, die sich darin befinden, die man käuflich erwerben kann, weltweit gesehen, welcher wäre das?
Ich würde sagen, Amy and Dor in New York. Finde ich extrem. In London war ich noch nicht, tatsächlich. Aber der ist jetzt kein Sneaker-Store natürlich, aber den finde ich einfach, also da kommst du rein und das ist einfach wow. Weil das so mit so viel Liebe und Geschmack gestaltet ist, finde ich super. Wenn wir jetzt eher so Multi-Brand-Retailer betrachten, dann ist es vielleicht Bodega in L.A., wo ich tatsächlich Anfang des Jahres war. Auch das erste Mal. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil einfach, das ist in L.A. in so einem ehemaligen Industriegebiet, was gerade so ein bisschen upcoming ist, wo halt so viele neue Retailer ihr Zuhause finden. Und das ist wirklich, stehst da vor so einer klassischen Beton-Verladerampe mit einem Tor, wo halt so diese Plastiklamellen runterhängen. Es steht nichts dran. Kein Schild, gar nichts.
Kommen Sie rein, oder nicht?
Einfach nichts. Dann gehst du einen Schritt rein und siehst einfach irgendwelche, keine Ahnung, Bananenkartons und Kisten und denkst du so, okay, und dann siehst du noch so einen anderen Durchgang mit so Lamellen, dann gehst du dann durch, dann bist du auf einmal im Laden. Und das ist schon geil. Also es ist schon eine sehr interessante Erfahrung auch. Und dass es halt eben einfach funktioniert und schon erstaunlich. Das finde ich, das war ein Laden, der mich auf jeden Fall auch beeindruckt hat.
So. Wo wir gerade schon mal so fast eine Liste angefangen hätten, von wegen so Top 1, Top 2, Top 3. Ja. Gehen wir mal kurz rüber zu Sneaker-Releases, die es bisher in diesem Jahr gab. Jetzt musst du keine Top 5 aufmachen und auch nicht zwangsläufig ranken, aber wenn du so auf die Menge guckst, und das war ja schon echt viel, man kann sich drüber streiten, ob viel Gutes oder viel Medium oder vielleicht auch viel Schlechtes, aber es gab zumindest viel. Was sind so die drei Releases, die du Stand jetzt picken würdest, wo du sagst, das finde ich extrem gut?
Von diesem Jahr, stimmt, ja. Ich habe fast vergessen, dass wir hier eigentlich in einem Sneaker-Podcast sind.
Wir sind ein Sneaker-Streetwear-Lifestyle-Podcast. Stimmt. Wir können hin, wo wir wollen.
Fair enough.
Das ist das Geile.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr finde ich fast ein bisschen schwierig. Was mir hängen geblieben ist, ist Wales Boner Adidas. Fand ich stark. Habe ich jetzt leider verpasst. Sporty and Rich Adidas fand ich auch gut, der Samba, den blauen, den habe ich. Den
ganz blauen oder den?
Ja, den ganz blauen. Ja. Okay. Ich fand den weißen mit blau oder so cremeweiß mit blau fand ich noch geiler, aber den haben wir nicht bekommen. Ansonsten, was gab es noch? Den J-Force, den finde ich tatsächlich sehr interessant und auch sehr aufgrund dieser eher ungewöhnlichen Silhouette und weil es auch mal was komplett Neues ist, auch sehr spannend einfach. Was haben wir denn noch dieses Jahr gehabt? Um Gottes Willen.
Irgendwas bei New Balance, was dich gezeigt hat?
Ja, das Letzte, was mich bei New Balance so richtig gezeigt hat, war der This is Never That 1906. Aber der war ja vom letzten Jahr. Der war 22. Das ist mein Release vom letzten Jahr auf jeden Fall.
Ja?
Von 20, ja, absolut. Den trage ich auch echt oft. Aber ansonsten allgemein 1906, die ganz normalen Basic General Release Colorways fand ich auf jeden Fall stark. Ja, was noch? Boah, schwierig.
Ist die Luft raus?
Ja, ich würde nicht sagen, dass die Luft komplett raus ist, das nicht. Aber man merkt natürlich schon einen deutlichen Zurückgang an richtigen Hype-Releases. Vor allen Dingen an so Hype-Releases, die so ein bisschen brandgesteuert sind auch, wo eine Collabo hintersteckt, wo, keine Ahnung, irgendwie eine Limitation hintersteckt oder irgendeine andere krasse Story. Das findet man jetzt deutlich weniger. So. Da gab es jetzt letztes Jahr und vielleicht letztes Jahr ging es ja auch schon los, noch deutlich mehr, auch jetzt gerade so, was den Resell-Markt betrifft, also so Resell-Value oder sowas. Da findet man jetzt aktuell nicht mehr so viel. Mhm. Dafür Schuhe, die, ich sag mal, vielleicht nicht gehypt sind, aber trendy sind. Also schon sehr beliebt und populär, aber jetzt nicht so ein klassischer Hype-Sneaker sind. Wie zum Beispiel Sambas. Ich meine, es ist jetzt nicht erst seit diesem Jahr, aber trotzdem natürlich ein Schuh, der Beispiel dafür, für genau diese Art von gehypten Schuh steht, finde ich. Der jetzt übrigens vom Onizuka Tiger Mexico 66 abgelöst wird, wie ich gesehen habe. Auch
ich dachte vom Handball.
Ja, nee, Hailey Bieber, Bella Hadid, alle tragen okay. schon den Onizuka Tiger.
Okay,
auf TikTok geht er auch schon durch die Decke.
Dann, also, dann ist
zieh dich warm an. Das ja. ist und es macht auch eigentlich Sinn, wenn man sich so diesen Retro- und Low-Profile-Trend überlegt, weil die haben ja eine noch dünnere Sohle gefühlt und oder nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich. Von daher kann ich das schon verstehen, dass das passiert. Aber, und das meine ich, das sind Trends, die jetzt irgendwie anders entstehen. Hm. Nicht durch, klar, Travis, wenn Travis Scott was macht, dann wird es immer noch gut funktionieren. Da werden die Leute immer durchgehen. Ne?
Ja, genau.
Natürlich. Muss man sich auch nichts vormachen. Aber ich meine, Yeezy ist weg vom Fenster. Ich meine, klar, jetzt ist dieser sehr interessante, diese sehr interessante Drop-Strategie mit den Yeezys, die jetzt halt nochmal rauskommen. Aber ja, so was diese klassischen Hype-Sneaker betrifft, Luft ist nicht vielleicht raus. Die Luft, also vielleicht ist die mal ein bisschen weniger, die Luft jetzt, aber die wird auch wieder kommen, bin ich mir sicher, weil es geht ja eh alles in Zirkeln. Aber ja, es sind jetzt einfach Schuhe, die durch andere Kanäle einen Trend erfahren. So TikTok zum Beispiel. Ich meine, wie hat jetzt mit dem Onizuka Tiger geht es jetzt gerade los irgendwie gefühlt. Dann gibt es aber so einen Campus 2000er, der bei TikTok durch den Deck gegangen ist.
Stimmt, ja.
Dieser Vans New School, also KNU School,
der, ja, genau.
So ein TikTok-Hyper, der dann auch tatsächlich überall ausverkauft war. Ne? Also
Stussy 8-Ball nicht vergessen.
Stussy 8-Ball. Wir haben jetzt hier gerade in Berlin Stussy Archive Sale, der Torstraße. Ich habe tatsächlich eine Mesh Shorts mit einem 8-Ball gekauft. Nicht wegen des Trends.
Sondern für TikTok.
Sondern für TikTok, genau. Damit ich da endlich mal auch ein bisschen viral gehen kann. Nee, aber stimmt, ja, genau solche Sachen. Und das ist eine sehr spannende Zeit, wie ich finde, weil das so unvorhersehbar ist alles. Man kann so wenig planen. Also auch da kann man natürlich Sachen platzieren, sicherlich irgendwie. Aber vieles entsteht einfach so natürlich. Und das ist eigentlich auch wieder ganz cool, weil das lässt einfach so ein paar Fragezeichen im Raum stehen. Man weiß halt nicht, was kommt und warum passiert es auf einmal. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Auch wenn ich jetzt kein großer TikTok-Fan oder Freund bin, weil also ich finde es nach wie vor auch sehr fragwürdig. Aber es ist trotzdem relevant gleichzeitig.
Das stimmt. Und wir werden weiter verfolgen, was da so passiert.
Ja.
Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ist schon vorbei.
Wir haben schon über eine Stunde, hör mal.
Echt jetzt?
Vergeht wie 10 Minuten.
Ja, krass.
Deswegen, ich bin mir sehr sicher, da folgt ein zweiter Teil. Freue mich auf jeden Fall schon mal drauf. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst. Und an euch vielen Dank, dass ihr bei der 138. Episode mit dabei wart. Oder auch bei der 139. und bei der 140. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, wo wir hier angekommen sind. Aber ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören und wo es möglich ist, sogar auch sehen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast On News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert auch uns auf Facebook, TikTok, wie wir es eben schon angesprochen haben, und auch auf Instagram.com/Oshun Podcast und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns auch unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcasts. Über 800 Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir gerne mit euch teilen. Pete schrieb, dieser Podcast gehört für mich zum normalen Tagesablauf schon mit dazu, auch wenn leider nicht jeden Tag eine neue Episode kommt, manchmal höre ich einfach auch die alten. Vielen Dank dafür, tut uns einen Gefallen und supportet diesen Podcast weiter und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love, Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, bis dahin.